Wenn ich heute viele leere Stühle sehe, dann erinnerte ich mich an eine Geschichte aus Kanada in einer Gemeinde. Infolge eines Schneesturms am Vortag kamen zum Gottesdienst der Organist, der Pfarrer und nur einer der Gottesdienstbesucher, ein Farmer. Und der Pfarrer hat den ganzen Gottesdienst durchgezogen, die ganze Liturgie, alle Lieder mit allen Strophen, allen Vor- und Nachspiel und so. Und zum Schluss verabschiedete sich der Pfarrer von dem Farmer und er sagte, das war ja schon ein ganz guter Gottesdienst. Nur bei mir ist es so, wenn nur eine Kuh zum Fressen kommt, dann lade ich nicht meinen ganzen Schlepper von Heu ab. So muss ich sehen, wie ich mein Heu heute dosiere. Welche Menschen braucht das Land? Hatte ich mal im Internet eingegeben. Welche Schlagzeilen würden mir so entgegenkommen? Und da hieß es dann, mehr Fachkräfte braucht das Land. Neue Fachkräfte braucht das Land. Neue Politiker braucht das Land. Neue Jugend braucht das Land. Heldinnen braucht das Land. Nun, neue Männer braucht das Land, kommt sehr häufig vor. Sogar neue Eliten braucht das Land. Und so könnte man diese Liste fortsetzen. Es sind die anderen, die gebraucht werden. Kann man die Frage stellen, wie braucht das Land uns? Wie braucht die Gemeinde uns? Wie braucht deine Ehe dich? Wie braucht deine Familie dich? Meine These ist, dass wenn wir Menschen werden, wie das Reich Gottes uns braucht, wie Gott uns haben will, dann werden wir zu den Menschen, die das Land braucht, die die Betriebe brauchen, in denen wir arbeiten, die Verwandtschaften, zu denen wir gehören, die Ehen, die wir führen. Welche Leute braucht unsere Gemeinde gerade in dieser Phase ihrer Entwicklung? Welche Menschen braucht das Land? Und die Antwort, die ich geben möchte, Menschen, die vom Evangelium verwandelt sind. Vom Evangelium verwandelte Menschen. Und die Gemeinden in der Apostelzeit bieten uns ein Fenster, um diese Menschen anzusehen, um ein Porträt dieser Menschen zu bekommen. Lesen wir einen längeren Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, von 2 bis 10. Und wenn ihr das jetzt verfolgt, dann stellt euch diese Frage, welche Art von Menschen entstehen da vor unserem Blick? Das ist nach der guten Nachricht heute. Wir danken Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken. Vor unserem Gott und Vater erinnern wir uns stets voll Dank daran, was als Frucht eurer Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, bei euch herangereift ist, wie bewährt euer Glaube ist und wie aufopfernd eure Liebe und wie unerschütterlich eure Hoffnung. Gott liebt euch, Brüder und Schwestern, und wir wissen, dass er euch dazu erwählt hat, ihm zu gehören. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt, damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia geworden. Und nicht nur dorthin ist die Botschaft des Herrn von euch ausgelangt. er hat sich auch überall sonst herum, es hat sich auch überall sonst herumgesprochen, dass ihr euch Gott zugewandt habt. Wir brauchen niemand etwas davon zu erzählen. Wo wir auch hinkommen, sprechen sie davon, was für euch, was für ein segensreiches Wirken wir unter euch entfalten konnten. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen, und wie ihr nun vom Himmel her seinen Sohn erwartet, den er vom Tod auferweckt hat, Jesus, der uns von dem bevorstehenden Gericht rettet. Soweit also dieser Bibeltext aus dem ersten Thessalonicher Brief. Welche Menschen werden gebraucht im Land, in der Gemeinde, von unseren Mitmenschen, wo immer wir sind, durch das Evangelium verwandelte Menschen? Welches Porträt entsteht vor unseren Augen durch diesen Text? Welche Art von Verwandlung ist hier uns vorgestellt? Für mich persönlich ist das eine der Versuchungen des Glaubens, dass das Evangelium uns so wenig verwandelt. Manchmal erschrecke ich bei mir selbst, wie wenig Verwandlung das Evangelium bewirkt hat, trotz der vielen Jahre der Nachfolge Jesu. Und manchmal ist es so bitter, es bei anderen zu beobachten. Die Gemeinde in Thessalonich und der Brief an sie. Zuerst also ein paar Sätze zum Kontext. Die Stadt Thessalonich, gegründet etwa also 400 Jahre, bevor Paulus diesen Brief an die Christen in der Gemeinde schrieb. Es war eine sehr wichtige Provinzstadt im Römischen Reich, die Hauptstadt von Mazedonien, damals die größte Stadt des heutigen Griechenlands mit etwa 200.000 Einwohnern, Zentrum an der römischen Heeres- und Handelsstraße Via Ignatia. Das war so ziemlich auf der geraden Horizontale, die eine Verbindung vom Bosporus, vom heutigen Istanbul bis nach dem heutigen Tirana in Albanien, vom also Schwarzen Meer bis zur Adria. Und dann noch ein kurzer Seeweg bis nach Italien und Rom. Paulus und Silas oder Silvanus kommen auf ihrer zweiten Missionsreise von Philippi kommend in Thessalonich an, etwa 48, 50 nach Christus. In Apostelgeschichte 17 wird das uns berichtet. Sie können dort nur etwa 3 Wochen bleiben, 3 Sabbate. Und dann werden sie von einem Mob vertrieben, beziehungsweise sie müssen aus der Stadt fliehen. Und Lukas berichtet uns, dass Paulus Jesus verkündete, der Christus ist, und das Ergebnis: einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an, außerdem eine große Schar gottesfürchtiger Griechen, darunter nicht wenige Frauen aus vornehmen Kreisen. Und jetzt schreibt Paulus an diese Leute diesen Brief. Das erste Kapitel aus diesem Brief haben wir gelesen. Es ist einer der ältesten Paulusbriefe, wahrscheinlich geschrieben aus Korinth, etwa 50, 53 nach Christus. Welche verwandelte Menschen schreibt er in Thessalonich an? Ich habe hier eine Liste und die ist gar nicht ausschöpfend. Und ich will sie jetzt gar nicht so alles lesen, schon gar nicht heute zum Thema unseres Nachdenkens machen. Ich möchte nur darauf angehen, das Erste: wir haben hier ein Porträt von dankenden Menschen. Das Evangelium macht dankende Menschen. Als zweiten Punkt Die vom Evangelium verwandelte Menschen werden zu liebenden Menschen. Und als dritter Punkt, dem Wort Gottes gegenüber aufgeschlossene Menschen. Auf diese drei Punkte möchte ich heute eingehen. Von diesen Menschen in Thessalonich wird in der ganzen Region erzählt. Paulus sagt, in ganz Mazedonien, in der Nachbarprovinz Achaia, das ist der südliche Teil Griechenlands, es wird erzählt, wie ihr euch bekehrt habt von Gott zu von Götzen zu Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen und Jesus vom Himmel zu erwarten. Die Thessalonicher sind uns ein Beispiel von verwandelten Menschen. In ihnen kann man beobachten das Werk des Glaubens, die Mühe der Liebe und die Standhaftigkeit der Hoffnung. Aber zuerst vom Evangelium verwandelte Menschen sind dankende Menschen. Wir haben dieses Thema des Dankens bei uns im Text mehrmals, wir haben es im Brief mehrmals. Zuerst ist es der Apostel selber, der hier zu den Dankenden gehört. Er sagt, sein Dank ist allezeit, sein Dank ist unablässig, sein Dank ist, der immer wieder durchkommt. Er sagt, wir sollen danken, ich kann nicht anders als danken. Und dann ruft er die Menschen auf, die diesen Brief lesen, seid dankbar in allen Dingen. Das heißt nicht, dass die Thessalonicher ganz ohne Flecken wären, ohne Defizite hängen wären. Paulus sagt selbst, er schreibt diesen Brief und er betet, damit das vollendet wird, was sie angefangen haben, was an eurem Glauben noch mangelt. Er spricht einige der Mängel und Defizite im Brief an. Da gibt es moralische Aspekte, wie sie die Ehe führen, wie sie sexuell ihre Sexualität ausleben. Er muss einige ermahnen zu arbeiten. In diesem Brief kommt dieser Spruch, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Er warnt und spricht die Schwätzer, die Verführer an, die viel über das Ende der Welt diskutieren und vernachlässigen das Leben im Hier und Jetzt. Also es gäbe auch vieles zu bejammern und zu beklagen. Und trotzdem, seid dankbar in allen Dingen. Dankbare Menschen sollen nicht die Augen verschließen vor dem, was noch nicht gut ist. Sie sollen nicht das ausblenden und verdrängen, was noch weiterer Entwicklung und Wachstum bedarf. Aber es sollen Menschen sein, die trotz dem, dass sie mit wachem Auge das sehen, was noch nicht ist, sehen, was schon ist. Und deshalb dankbare Menschen werden. Menschen als Empfänger des Lebens, weil wir einen Adressaten haben, der Geber des Lebens ist. Menschen, die nachdenken und deshalb darauf kommen, dass wir jeder viel, viel empfangen haben von denen, die um uns herum sind. Dank an Gott. Er ist der erste Adressat unseres Lebens. Es fällt uns nicht leicht, diese Balance zwischen das anzusprechen, was nicht gut ist, und dankend zu sein für das, was wir wahrnehmen und was wir haben. Es war ein deutscher Profi, Fußballprofi, ich glaube, mich zu erinnern, es war damals Mario Basler, die Älteren von uns erinnern sich noch an ihn, der auf der Höhe seiner Karriere sagte er mal in einem Interview, ich habe keinem etwas zu danken. Ich bin da keinem etwas schuldig. Ich habe alles selber erarbeitet. Auch wenn der Mann viel eingesteckt hat an Mühe, an Zielstrebigkeit, an Arbeit in seine Karriere und in das, was er konnte. Wie konnte er ausblenden? All die Krankengymnasten, Trainer, Therapeuten, die ihm halfen, das der zu sein, der Spieler zu sein, der er war. Ich möchte uns in unserer Situation ermutigen, dankbare Menschen zu sein. Dankbare Menschen zu sein, weil Gott so vieles in unser Leben hineingelegt, so viel in unsere Hände hineingelegt hat, so viel um uns herum uns geschenkt hat. Wir wollen Gott auch für unsere Gemeinde danken. Was Gott im Laufe der nun jetzt beinahe 30 Jahre oder jetzt im Juni, müsste noch mal genau schauen, ob das nicht das, Juni ist schon vorbei, jetzt im Juni waren es ja 30 Jahre, dass unsere Gemeinde offiziell existiert. Rick Warren hat einmal geschrieben: Ich habe oft zu unseren Gemeindemitgliedern gesagt, stell dir vor, du stirbst und 50 Jahre später kommt jemand im Himmel zu dir und sagt, ich möchte mich bedanken. Du antwortest, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Dann erklärt derjenige, Sie haben ehrenamtlich in Saddleback, das ist die Gemeinde in Los Angeles, in der er gearbeitet hat, Sie haben ehrenamtlich in Saddleback mitgearbeitet. Sie haben gedient, Opfer gebracht und die Gemeinde aufgebaut, die mich für Christus erreicht hat und mich in der Nachfolge unterstützt hat, nachdem sie schon tot waren. Denkt ihr, dass das euren Einsatz wert ist? Und dann später, die Wirkung ihres Dienstes für Christus wird bei weitem ihre Karriere, ihre Hobbys und alles andere, was sie tun, übersteigen. Dankbar sein für Gott, für die Gemeinde, durch die er gewirkt hat und wirkt. Auch mir persönlich geht es so. Seit etwa 22 Jahren seid ihr meine Gemeinde, meine geistliche Familie. Oft habe ich anderen erzählt, das ist unsere Gemeinde. Auch jetzt dürfen wir hier bleiben. Es darf unsere Gemeinde bleiben. Nicht, weil wir sie besitzen, aber weil Gott sie in unser Leben gegeben hat. Mit wie viel Dank kann ich vor Gott stehen und zurückschauen auf die letzten paar Jahre, die nicht leicht waren, die schwierig waren mit all den Veränderungen, mit der Corona-Zeit, mit den Mühen des Bauens. Wie viel Dank kann ich all denen geben, die sich hier engagiert haben, die sich hier mit investiert haben? Dank an so viele Streiter Christi, an so viele Mitstreiter. Dank an die Gemeindeleitung. Dank an all die, die sich eingebracht haben. Und aus diesem Dank heraus erzählen wir von der Gemeinde. Letzten Sonntag um diese Zeit saß ich im Zug, im Bus mit einer Reisegruppe aus Polen, wo ich eine Woche lang an den ehemals mennonitischen Orten war. Herrliches Land. Und mit vielen Eindrücken zurückgekommen. Und um diese Zeit rief ich dann den Stream auf von unserer Gemeinde und zeigte es meinen Nachbarn, Sitznachbarn im Bus, aus Dankbarkeit für das Musikteam, für die Leute, die hier geleitet haben, für die, die predigten. Leider war mein Akku durch einen Fehler nur 10% gefüllt, so ich konnte nicht den ganzen Gottesdienst verfolgen, nur ein bisschen reingehört, das ein an dem einen oder anderen Punkt. Möge Gott es uns schenken, dass wir Dankbarkeit als Lebensstil entwickeln, eine Kultur der Wertschätzung entwickeln. Martin Scharnowski, der letztes Jahr hier beim Männertag in Dresden Redner, Referent war, sagte einmal: Menschen, die leidenschaftlich ihren Dienst tun, gerne eine zweite Meile mitgehen und sich im Reich Gottes engagieren, müssten immer wieder Anerkennung und Dank bekommen. Dies ist eine der Hauptaufgaben der Leiterschaft in der Gemeinde. Wenn das Evangelium uns verwandelt, dann werden wir dankende Menschen. Das nächste, liebende Menschen. Paulus dankt, dass sie durch die Bemühung der Liebe ausgezeichnet sind. Er dankt Gott für ihren Glauben, der in der Liebe tätig wird. Er preist Gott für die Liebe, die durchhält in der Hoffnung. Ja, er betet noch, dass ihre Liebe völlig werde. Er sagt, ihr tut das schon, aber er ermutigt sie, bleibt daran dran. Und das alles, was ich heute sage, ist ja auch mehr oder weniger nur eine Erinnerung. Wir wissen das alle. Gott hat uns als Menschen in sein Ebenbild geschaffen. Und wenn Gott beschrieben wird in der Bibel als Gott der Liebe, dann ist das doch eine der Eigenschaften auch der Menschen, die von einem Gottesbild geschaffen sind. Es ist das große Anliegen des Heiligen Geistes, uns zu liebenden Menschen werden. Es ist die große Berufung für uns Menschen. Nicht zuerst entsprechend unseren Gaben das tun und das leisten, sondern liebende Menschen werden. Und Gott stellt uns in unsere Ehen, in unsere Familien, in unsere Gemeinde. Und das sind Schulen der Liebe. Wenn ich die letzte Zeit gefragt werde, wozu man Gemeinde braucht, lautet meine Antwort, damit wir lieben lernen. Wir beantworten zu oft diese Frage, wozu brauche ich Gemeinde, damit ich das und das erlebe und das bekomme. Gott hat Größeres mit uns vor. Gott will durch das Evangelium uns zu Menschen werden, die lieben. Dazu beruft er uns. Dazu will er uns befähigen. Dazu will er durch seinen Heiligen Geist in uns und mit uns wirken. Möge das auch uns wichtig werden, weil es Gott wichtig ist. Natürlich hat Liebe viele, viele Gesichter. Natürlich muss sie manchmal auch hart sein. Und manchmal fühlt sich vielleicht Liebe auch lieblos an. Und trotzdem nimmt Gott uns immer wieder in diese Schule der Liebe. Wir schaffen es nicht immer. So oft stottern wir diesem Ideal so kläglich hinterher. Aber das beseitigt ja nicht diesen Anspruch, beseitigt nicht diesen Ruf und diese Berufung, liebende Menschen zu werden, dankende, liebende Menschen werden. Und jetzt noch kurz das Dritte. dem Wort Gottes gegenüber aufgeschlossene Menschen. Mehrmals spricht Paulus im Thessalonicher Brief, hier im gelesenen Abschnitt, aber auch an anderen Stellen es an, dass sie die Botschaft, die die Apostel nach Thessalonich gebracht haben, mit großer Offenheit, mit großer Freude aufgenommen haben, mit großer Bereitwilligkeit, ihr Leben nach dieser Botschaft auszurichten, in ihr Leben aufgenommen haben. Und nur deshalb wurden sie zu diesen überfließenden Brunnen, dass die Botschaft des Evangeliums auch weiterkam. In ganz Achaia und ganz Mazedonien, sagt Paulus. In der ganzen Provinz, in diesen ganzen zwei römischen Provinzen. Weil sie so offen, so aufgeschlossen gegenüber der Botschaft des Evangeliums waren. Wenn das Evangelium uns verwandeln soll, dann muss es ja bei uns ankommen. Dann muss es ja bei uns empfangen werden. Dann muss es ja irgendwie täglich mit uns in Berührung kommen. Die Botschaft von Jesus, was er vollbracht hat, wer er ist, dass es sich tatsächlich lohnt, ihm nachzufolgen, seinem Beispiel zu folgen und ihn als Herrn anzubeten und ihm zu gehorchen. Dem Evangelium aufgeschlossene Menschen, das kennzeichnet die, die vom Evangelium verwandelt werden, die das Land braucht, die die Gemeinde braucht, die unsere Ehen und Familien braucht. Diese Illustration hatte ich schon mal hier gebracht, aber die Prediger leben ja von der Vergesslichkeit der Zuhörer und so bringe ich sie nochmal. Rembrandt, der ja einige Kontakte zu Mennoniten in den Niederlanden hatte, malte 1641 auf Bestellung eines recht wohlhabenden mennonitischen Predigers und Ältesten, Anslow, ein Porträt von ihm und seiner Frau. Dieses Bild ist heute in Berlin zu finden, in den staatlichen Museen Berlin. Ein recht großes Porträt, ja, über 2 Meter hoch. Und der Anslow baute sich ein neues Haus in Amsterdam. Und als Tuchhändler bestellte er sich für dieses neue Bild, also neue Haus, dieses Porträt. Das Besondere bei diesem Bild ist die aufgeschlossene Bibel und das Gespräch darüber. Allerdings hat man hier auch noch ein besonderes Symbol festgestellt, dass der Kerzenleuchter da ist. Man meint, Rembrandt hat da schon darauf angespielt, dass die Mennoniten sehr sparsam oder geizig waren und wenn es ging, dann haben sie auch nur eine Kerze gebraucht und nicht zwei. Und da ist die Schere, die Dochtschere. Und die Dochtschere war bei den Taufgesinnten im 17. Jahrhundert ein Symbol für die brüderliche, geschwisterliche Ermahnung. Das heißt, damit dein Licht richtig gut wird, gut leuchtet, will ich dafür sorgen und mit der Schrift, die ich lese, die wir lesen, dich ermahnen. Und ermahnen bedeutet nicht nur den Kopf waschen und nicht nur sagen, wo die Mängel sind, sondern zuerst ist im Ermahnen das Ermutigen. Das Versuch zu ermutigen, in eine bestimmte Richtung zu denken und zu handeln und zu fühlen. Und so soll dieses Bild ein Symbol sein für die Aufgeschlossenheit dem Gegenüber. Dem Wort Gottes, die aufgeschlagene Bibel, das Gespräch darüber und die Anwendung. Was bedeutet es für uns, dass wir nun das gelesen haben? Und dann auch die geschwisterliche Ermahnung. Und ich glaube, wenn unsere geschwisterliche Ermahnung von dankenden und liebenden Menschen kommt, dann müssen wir nicht befürchten, dass sie ins Leere läuft. Dann hilft es uns, beieinander zu bleiben, auch mit den Ecken und Kanten, die wir miteinander ansprechen. Vom Evangelium verwandelte Menschen braucht das Land. Meine These. Vom Evangelium verwandelte Menschen braucht die Gemeinde. Auch jetzt braucht sie diese Menschen. Willst du dieser Mensch sein und werden? Wollen wir uns immer wieder darauf einigen, diese Menschen wollen wir sein. Vom Evangelium verwandelte Menschen, die wachsen im Danken, im Lieben und im Verstehen und Annehmen und Anwenden des Evangeliums. Der Herr segne uns dazu. Amen.